Als Gately größer wurde und sich durch die verschiedenen Klassenstufen bewegte, war sein Spitzname Gunn oder Gunny gewesen, der Gunnulator und so weiter. Nach der Abkürzung GUN, großer unzerstörbarer Nullchecker. Das war an Bostons North Shore gewesen, hauptsächlich in Beverly und Salem. Er hatte schon als Kind einen riesigen Kopf gehabt. Als er mit 12 in die Pubertät kam, schien der Kopf einen Umfang von einem Yard zu haben. Ein normal großer Footballhelm sah an ihm wie ein Käppi aus. Seine Trainer mussten Spezialhelme bestellen. Gately war die Unkosten wert. Nach der 6. Klasse bekam er von jedem Trainer zu hören, er steuere schnurstracks auf eine College-Mannschaft der ersten Liga zu, wenn er nicht locker ließe und die Beute im Auge behielte. Erinnerungen an ein halbes Dutzend verschiedene halslose, kurzgeschorene und kurz vor dem Infarkt stehende Trainer verdichten sich zur reibeisigen Betonung des Nicht-Lockerlassens und der Verheißung einer grenzenlosen Zukunft für Don G. Gunny G., bis er die Highschool im letzten Jahr dann schmiss. Gately ließ sich doppelt einsetzen, als Fullback im Angriff und als Linebacker im Außenfeld in der Abwehr. Er war groß genug für die Foullinie, aber da wäre seine Schnelligkeit verschwendet gewesen. Er
wog damals schon gut 100 Kilo, schaffte beim Bankdrücken deutlich mehr als das, lief die 40 Yards in der 7. Klasse in 4,4 Sekunden und es ging die Sage, dass der Trainer der Mittelschule von Beverly noch schneller in die Garderobe rannte, um sich über der Stoppuhr einen runterzuholen. Und sein größtes Kapital war sein übergroßer Kopf. Gatlys. Der Kopf war unzerstörbar. Wenn Raumgewinn angesagt war, wurden die Positionen getauscht, sodass Gatly mit einem Verteidiger isoliert wurde. Er bekam den Ball zugespielt, senkte den Kopf und rannte los, die Augen auf den Rasen gerichtet. Die Spitze seines Spezialhelms war wie der Kuhfänger einer Lokomotive. Die Spitze seines Spezialhelms kam wie der Kuhfänger einer Lokomotive auf einen zu. Verteidiger, Schutzpolster, Helme und Stollen prallten von diesem Kopf ab, oft in verschiedene Richtungen. Und der Kopf kannte keine Angst. Es war, als hätte er keine Nervenenden, Schmerzrezeptoren oder ähnliches. Gatly unterhielt seine Mannschaftskollegen damit, dass er sie Lifttüren um seinen Kopf öffnen und schließen ließ. Er ließ die Leute Sachen auf seinem Schädel zerbrechen. Landstoßen, Kantinentabletts, Galgenkoffer der Brillenschlangen, Lacrosse-Schläger. Mit 13 brauchte er kein Bier mehr zu bezahlen. Er wettete mit anderen Jugendlichen um einen Sixpack, dass es seinem Kopf nichts ausmachte, mit diesem oder jenem Gegenstand beschossen zu werden. Sein linkes Ohr ist von Fahrstuhltürkontakten gewissermaßen dauerhaft verknorzt und Gatly bevorzugt an den Seiten eine Art langen Prinz-Eisenherz-Topfschnitt, um das deformierte Ohr besser zu verbergen. Der eine Wangenknochen hat noch immer eine veilchenblaue Delle aus der 10. Klasse. Da hat bei einer Party ein Jugendlicher aus North Reading um 2 Sixpacks gewettet, ihm eine Socke mit 5-Cent-Münzen überziehen zu können. Hatte ihn aber unterm Auge statt auf dem Schädel getroffen. Nur mit vereinten Kräften konnte die gesamte Angriffslinie von Beverly Gatly von dem zurückreißen, was von dem Typen noch übrig war. Bei den Jugendlichen hieß es von Gatly, er sei bis zu einem gewissen Grad wahnsinnig fröhlich, entspannt und unbekümmert. Aber wenn man ihm dumm kam, brauchte man für die 40 Yards besser keine 4,4 Sekunden. Er war immer ein Junge, der unter Jungen blieb. Er war von einer fröhlichen Wildheit, die Mädchen abschreckte. Und er hatte keine Ahnung, wie man mit Mädchen umging. Wenn er eins beeindrucken wollte, ließ er die Jungen auf seinen Kopf losgehen. Er war nie das,
was man so Aufreißer nennt. Bei Partys stand er immer im Mittelpunkt der Trinker und nicht der Tänzer. Angesichts von Gatlys Größe und familiärem Hintergrund war es vielleicht überraschend, dass er kein Schulhoftyrann geworden war. Er war weder sanft noch heldenhaft oder ein Beschützer der Schwachen. Er ging nicht sanft dazwischen, um Brillenschlangen und Außenseiter vor den Misshandlungen der Tyrannen zu beschützen. Es interessierte ihn nur einfach nicht, die Schwachen zu schikanieren. Bis heute weiß er nicht, ob das für oder gegen ihn spricht. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn der MP mal Gately verprügelt hätte, statt all seine Aufmerksamkeit auf die zunehmend schwache Mrs. G zu richten. Gately rauchte seinen ersten Dupois mit 9, einen harten, kleinen, nadeldünnen Joint, den er bei Highschool-Niggern gekauft hatte und mit 3 anderen Footballspielern aus der Grundschule in einem leerstehenden Sommerhaus rauchte, zu dem einer von ihnen den Schlüssel hatte. Und sie sahen sich im terrestrischen Fernsehen Nigger an, die in einem brennenden L.A., Kalifornien, Amok liefen, nachdem die Polente von einem Videoamateur gefilmt worden war, wie sie einen Nigger übelst geteamt hatte. Das erste Mal richtig besoffen war er ein paar Monate später, als die Spieler und er sich einem Orkin-Angestellten angeschlossen hatten, der die Kids immer mit Screwdrivern abfüllte, in seiner Freizeit Braunhemden und Knobelbecher trug und ihnen Vorträge über Zorg und die Turner-Tagebücher hielt, während sie den O-Saft mit Wodka tranken, den er ihnen gekauft hatte, ihn ausdruckslos ansahen und voreinander die Augen verdrehten. Schon bald interessierten sich die Footballspieler, mit denen Gately abhing, nur noch fürs Kiffen, hielten Luftgitarren und Whitepiss-Wettbewerbe ab, theoretisierten, wie man North Shore-Mädchen mit langen Mähnen nagelte und überlegten, was man Gately eigentlich sonst noch so auf dem Schädel zerschlagen könne. Auch sie alle hatten familiäre Hintergründe. Gately war unter ihnen der Einzige, der sich ernsthaft für Football interessierte, was wahrscheinlich bloß darauf zurückging, dass er immer und immer wieder zu hören bekommen hatte, er hätte echtes Talent und eine grenzenlose Zukunft. Er bekam schon in der Grundschule ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom attestiert und wurde Förderklassen zugeteilt, wobei er besondere Defizite im Sprach- und Literaturunterricht haben sollte. Was zum Teil aber
auch daran lag, dass Mrs. G kaum lesen konnte und Gately keinen Bock hatte, ihren Minderwertigkeitskomplex noch zu verstärken. Und aber seine Aufmerksamkeit in Sachen Football, Hopfen, Kaltschalen, Screwdriver oder harzreiche Debois gab es kein Defizit und schon gar nicht, wenn es um angewandte Pharmakologie ging. Nicht, seit er mit 13 Jahren seine ersten Quaaludes geworfen hatte.
Anmerkung 362, alias Metaqualon, heute außerhalb des Onan-Rechtssystems und dem Markennamen Paristol hergestellt und vertrieben.
Gerade als ich Gately's Erinnerungen an seine Screwdriver und Cincimilla-Anfänge in eine einzige Erinnerung zusammenschieben, in der er Orangensaft in den Atlantik pisst, Klammer auf, er und die betrünnten grausamen Beverly-Spieler und Tyrannen, mit denen er abfeierte, tranken ganze Quarts kehlwärmten O-Saft auf Ex, standen knöcheltief im Sand am Strand des North Shore, sahen nach Osten und sandten lange Bögen notizblockgelber Pisse in die brechenden Wellen, die ihre Füße umcremten, die Gischt von der Pisse warm und gelb gesprenkelt, wie beim Spucken gegen den Wind. Gately pflegte auf dem Podium immer zu sagen, wie sich herausstellte, hätte er sich mit dem Alkohol von Anfang an angepisst, Klammer zu, zerfallen auf dieselbe Weise auch die Jahre vor seiner Entdeckung oraler Betäubungsmittel die ganze Zeit von 13 bis 15, als er ein Anhänger von Quaaludes und Heffenreffer Bier war, und sortieren sich zu dem, woran er sich immer noch als den Angriff der Killergehwege erinnert. Quaaludes und Heffenreffer markieren auch Gately's Eintritt in eine ganz neue, unheilvollere und unsportlichere Gruppe in der Mittelschule von Beverly, zu der auch Trent Kite gehörte.
Anmerkung 363. Später ein Drittel der Luxus-Apartment-, Miet- und Ausräummannschaft. Und noch später Gately's getreuer Kollege bei einigen der katastrophalsten und keulenschwingendsten Hausfriedensbrüche. Unter anderem dem bei einem gewissen Jay Duplessis, den Kite am Ende exponentiell stärker bereute als Gately, als die AFR mit ihm fertig waren.
Ein waschechter Computerfreak ohne Kinn, aber mit einer Nase wie ein Tapir und so ziemlich der letzte fanatische Grateful Dead-Fan unter 40 an der US-amerikanischen Ostküste, dessen Ehrenplatz in der unheilvollen Drogitruppe der MS von B sich seiner Fähigkeit verdankte, die Küche jedes gerade elternleeren Hauses ratzfatz in ein improvisiertes Pharmazielabor zu verwandeln, wobei er quasi Barbecue-Soßenflaschen als Erlenmeyer-Kolben verwendete, OH-Gruppen und Kohlenstoff in der Mikrowelle zu dreiringigen Verbindungen zyklisierte, Methylendoxy-Psychedelika.
Anmerkung 364, MDA, MDMA, in Klammern X, MMDA2, in Klammern Liebesboot, MMDA3A, in Klammern Eva, DMMDA2, in Klammern sternklare Nacht und so weiter.
Aus Muskatnuss und Sassafrasöl synthetisierte, Äther aus flüssigem Grillanzünder, Designer Meth aus Tryptophan und L-Histidin und für all das manchmal nur einen Gasherd und die elterliche Faberware brauchte. Ja, sogar aus PVC-Rohrreiniger brauchbare Konzentrationen von Tetrahydrofuran dekoktieren konnte. Und da
mals hieß es ja schon herzlichen Glühstrumpf, wenn man bei einem x-beliebigen Chemieunternehmen in den 48 Kontix-6 Provinzen Tetrahydrofuran bestellte und nicht umgehend Besuch von DEA-Fritzen in Dreiteilern und verspiegelten Sonnenbrillen bekam. Und dann verwandelte er mit Hilfe von Tetrahydrofuran und Ethanol sowie irgendeinem proteinbindenden Katalysator schlichtes altes Sominex in etwas, das bloß noch ein schlichtes H3C-Molekül vom guten alten zweiphasigen Metaqualon alias unerschrockenes Quaalude entfernt war. Kite hatte seine Quaalude-Isotopen Quo Vadis getauft. Und sie waren bei dem 13- bis 15-jährigen Gunny G und den krummbuckligen, spitzhaarigen Unheilsbringern, mit denen er Lutz und Quo Vadis schmiss, wahnsinnig beliebt. Wurden mit Heffenreffers runtergespült und hatten eine Art mnemonischen Brownout zur Folge, der diese ganzen 2 Jahre, dieselbe Zeit, in der der Ex-MP eine andere fand, eine Geschiedene aus Newburyport, die Prügelorgien anscheinend sportlicher nahm als Mrs. G, und in seinem aufkleberbedeckten Ford mitsamt seinem Seesack und seiner Marinejacke die Düse machte. Der gesamte Zeitraum bildet in Gately's trockenem Gedächtnis also nur noch die vage Ära des Angriffs der Killer-Gehwege. Quaaludes und Heffenreffer Halidos machten Gately und seinen neuen Droogies, die gewöhnlich latente, offenbar aber stets lauernde Böswilligkeit unschuldig wirkender Gehwege allerorten bewusst. Man musste kein Gehirntier wie Trent Kite sein, um die Gleichung aufzustellen: Quaaludes plus so viele Biere nun auch wieder nicht, ist gleich vom nächsten Gehweg verbeult werden. Soll heißen, da geht man nichts Böses ahnend einen Gehweg lang und knall auf Fall stürzt der Gehweg auf einen zu und geht auf Tuchfühlung. Boyle. Passierte scheiß häufig. Die ganze Mannschaft war deswegen todsauer, wenn sie unter Quo Vadis irgendwo hingehen mussten, weil sie noch keine Führerscheine hatten. Was einem schon mal einen Eindruck davon verschafft, welcher kumulierte IQ beim Problem der Killer-Gehwege zur Anwendung kam. Ein winziger bleibender Bluterguss am linken Auge und eine Art Kinngrübchen sind Gately's Andenken an die Zeit, bevor er zu Percocets aufrückte. Und diese eingehendere Beschäftigung mit Oralbetäubern hatte den Vorteil, dass Percocets plus Heffenreffers einem gar nicht mehr so viel vertikale Mobilität ließen, dass man sich mit der stets lauernden Böswilligkeit von Gehwegen hätte auseinandersetzen müssen.
Erstaunlicherweise schien das ganze Zeug Gatleys Leistungen beim Football nicht groß zu beeinträchtigen. Allerdings engagierte er sich für Football auch genauso wie für orale ZNS-Sedativa. Wenigstens eine Zeit lang. Damals hatte er sich noch strengen Regeln auferlegt. Drogen nahm er nur abends nach dem Training. In der Trainings- und Spielsaison keine auch noch so kleine Hopfenkaltschale zwischen 9 und 18 Uhr. Und nur am Donnerstagabend gönnte er sich vor richtigen Spielen dann einen einzelnen Dubois. Während der Football-Saison beherrschte er sich bis Sonnenuntergang mit eiserner Hand. Danach gab er sich der Gnade der Gehwege und dem schläfrigen Summen anheim. Den REM-Schlaf holte er im Unterricht nach. Im ersten Jahr an der Beverly-Salem High School fing er bei den Minutemen an und war auf schulischer Bewährung. Im zweiten Jahr waren die meisten Unheilsbringer, mit denen er abgehangen hatte, wegen Schwänzen, Dielen oder Schlimmeren von der Schule geflogen. Gatley hielt durch, bis er 17 war. Quaaludes, Quo Vadis und Percocets sind aber tödlich im Punkto Hausaufgaben, besonders wenn sie mit Heffenreffer runtergespült werden und ganz besonders, wenn man schulisch ambivalent eingestellt ist, ADHS attestiert bekommen hat und schon jedes Fitzelchen Selbstdisziplin braucht, um den Football vor den Drohungen zu schützen. Und leider gelten an Highschools ganz andere Regeln als an den Hochschulen, was den Einfluss von Mannschaftssporttrainern auf den Lehrkörper in puncto Athleten und Noten betrifft. Kite buxierte Gatley durch Mathestunden und die Förderklassen in den Naturwissenschaften. Und zum Wohle Gatleys und eines grenzdebilen Außenstürmers ließ sich die Französischlehrerin vom Angriffskoordinator der Minutemen, einem braun gebrannten Schambolzen, ficken bis zum Stillstand der strabismischen Pupillen. Aber Englisch brachte ihn einfach um, Gatley. Alle vier Englischlehrer, die die Sportabteilung auf Gatley ansetzte, gingen von dieser Siegheil-Idee aus, dass es grausam wäre, einen Jugendlichen zu versetzen, der seine Arbeit nicht schaffte. Und dass die Sportabteilung sie darauf hinwies, Gatley brächte einen sehr speziellen familiären Hintergrund mit und wenn sie ihn durchfallen ließen, was ihn für sportuntauglich erklären würde, beseitigten sie auch den letzten Grund, der ihn überhaupt noch in die Schule kommen ließ. Nichts davon hielten sie für quasi triefende Gründe. Englisch wurde sein Vogel friss oder stirb, was er damals
seine Waterloo nannte. Hausarbeiten konnte er allenfalls noch abschreiben, der Footballtrainer hatte Brillenschlangen unter seinen Gefolgsleuten. Aber Klassenarbeiten und Tests brachen Gately das Genick, weil er nach Sonnenuntergang einfach nicht mehr genug Willenskraft aufbrachte, um statt zu Quo Vadis und Heffenreffers zu diesem stinklangweiligen Ethan Fromm zu greifen. Außerdem hatten ihn zu diesem Zeitpunkt schon drei verschiedene Schulbehörden davon überzeugt, dass er eigentlich sowieso bescheuert wäre. Aber hauptsächlich lag es an den Drogen. Besonders eine von der Sportabteilung der BSHS angeheuerte Brillenschlange vom Englisch-Nachhilfelehrer verbrachte im zweiten Schuljahr sämtliche Märzabende in Gately's Gesellschaft. Und zu Ostern wog der Bursche nur noch 43 Kilo, hatte einen Nasenring und einen Handtremor und wurde von seinen verzweifelten, funktionstüchtigen Eltern in eine Kriseninterventions-Reha-Anstalt für Jugendliche gesteckt, wo er die ganze erste Woche des Entzugs damit verbrachte, in einer Ecke lautstark und im Englisch der Chaucer-Zeit das Geheul zu deklamieren. In der Literaturprüfung im zweiten Jahr fiel Gately im Mai durch, verlor die Herbstberechtigung und ging von der Schule ab, um den Anspruch aufs dritte Jahr zu behalten. Ohne die einzige andere Sache, für die er sich engagiert hatte, war dann aber die psychische Notbremse gelöst und sein 16. Jahr ist für Gately heute noch zum größten Teil eine graue Leere. Mit Ausnahme des neuen Fernsehsofas seiner Mutter aus rotem Chintz sowie der Bekanntschaft mit einem hilfsbereiten Rite Aid Apothekengehilfen, der einen entstellenden Hautausschlag und immense Spielschulden hatte. Und Erinnerungen an fürchterliches Augenhöhlenjucken und eine Ernährung, die hauptsächlich aus Minimarktfraß bestand, sowie dem Gemüse, das er aus den Wodka-Gläsern seiner Mutter fischte, wenn die weggepennt war. Als er schließlich mit 17 Jahren und 137 Kilo ins zweite Schul- und dritte Footballjahr zurückkehrte, war Gately nervös, aufgequollen, augenscheinlich schlafsüchtig und hatte ein so unflexibles Bedürfnisschema, dass er alle 3 Stunden 15 Milligramm vom guten alten Oxycodonhydrochlorid aus seinem Tylenol-Döschen brauchte, um das Zittern in Schach zu halten. Auf dem Spielfeld verhielt er sich wie ein riesiges, verwirrtes Kätzchen. Der Trainer schickte ihn zum PET-Scan, weil er Multiple Sklerose oder Lou Gehrig-Krankheit befürchtete. Und sogar die Classic-Comics-Version von Ethan Fromm war ihm da schon
zu hoch. Der gute alte Kite war im letzten September vor Beginn der Sponsorenzeit verschwunden, war vorzeitig und mit einem Vollstipendium zum Studium der Informatik an der Salem State University zugelassen worden, was bedeutete, dass Gatley in den Mathe- und Chemieförderklassen jetzt auf sich allein gestellt war. Im Angriff musste er seine Startposition im dritten Spiel an einen großen, scharfäugigen Schüler aus dem ersten Jahr abgeben, der laut Aussage des Trainers praktisch grenzenloses Potenzial mitbrachte. Dann erlitt Mrs. Gatley Ende Oktober ihre zirrhotische Hämorrhagie und die Sache mit dem Hirnblut, kurz vor den Halbjahresprüfungen, bei denen durchzufallen Gatley sich gerade bereit machte. Gelangweilt dreinschauende Typen in weißen Kitteln, die blaue Kaugummiblasen bliesen, luden sie hinten in einen geruhsam, ohne Martinshorn fahrenden Krankenwagen und brachten sie erst ins Krankenhaus und dann über die Ural Beach Brücke in ein Medicat LZPH.
Anmerkung 365, Langzeitpflegeheim.
Drüben in Point Shirley. Gatleys Augen juckten zu stark in ihren Höhlen, als dass er auch nur draußen auf den rot gestrichenen, pockennarbigen Stufen vor ihrer Haustür hätte stehen und ihr nachwinken können. An dem Tag rauchte er sein erstes Rädchen, eine Hunderter aus einem halbgerauchten Päckchen der Stammmarke seiner Mutter. Er ging nicht mal in die BSHS zurück, um sein Schließfach auszuräumen. Er spielte nie wieder in einer organisierten Footballmannschaft.